Unser Predigtext steht im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Hat jemand die Seitenzahl noch, dass wir sie sagen? 246 in den ausgelegten Bibeln. 2. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 5. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch. Jetzt merken Sie, warum wir die Lieder gesungen haben, vom Lauf des Evangeliums. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Gestern wurde ich durch eine Nachricht aufgeschreckt. Vielleicht haben Sie sie auch gehört. In Kuwait am Persischen Golf ist ein Mann zum Tode verurteilt worden. Und was war sein Verbrechen? Er als Muslim ist Christ geworden. Und das ist ein todeswürdiges Verbrechen nach dem Koran. Und das ist wirklich so. So steht es schwarz auf weiß geschrieben. Man greift sie in den Kopf und sagt, halt mal, ist das das Kuwait, wo gerade noch die Erdölquellen gebrannt haben, wo die westlichen Staaten unter einem Rieseneinsatz dem armen Scheich, der sich nicht auf seinem Stuhle halten konnte, geholfen haben, dass er überhaupt wieder nach Hause durfte. Und plötzlich kommt wieder die feindliche Macht gegen Christus. Das Todesurteil kann nicht vollstreckt werden, da der Schuldige, Beschuldigte sich versteckt hält. Wie wird es ihm heute Morgen zumute sein? Vermutlich hält er sich noch dort irgendwo in der Gegend auf. Wenn wir solche Geschichten hören, sagen wir, ach, wie gut, dass bei uns Freiheit ist, dass wir uns ohne Schwierigkeiten versammeln können. Wir sorgen uns, was wird heute? 1.113 Millionen Menschen auf der Welt sind Moslems. Wenn das so wird, dass die ernst machen mit dem Koran. Gefährlich. Aber ich denke, wenn dieser Mann, dieser Kaufmann jetzt unter uns wäre, der da beschuldigt ist, dann würde er uns wahrscheinlich bloß angucken und sagen, warum macht ihr so viel Aufhebens? Bei euch ist doch die Nachfolge Jesu hoffentlich genauso teuer und genauso kostbar. Und dann sagen wir bei uns, wir haben seit Jahren keine Schwierigkeiten mehr. Oder würde er sagen, dann stimmt was bei euch nicht. Wenn ihr euch an die gottlose Welt um euch her so stillschweigend angepasst habt und bei euch es gar keine Auseinandersetzung und keine Feindschaft mehr gibt, dann stimmt was nicht. Wir können ja überall in der Bibel immer wieder sehen, dass uns das gesagt wird. Übrigens von Jesus vorausgesagt, wer Jesus nachfolgt, der muss die Schmach Jesu an seinem Leib tragen. Der wird gehasst, wie Jesus in dieser Welt gehasst wird. Und wenn Sie ein wenig jetzt Zeit hätten, auch einmal die beiden Thessalonicher Briefe zu lesen, dann wird Ihnen wieder in Erinnerung kommen oder in der Apostelgeschichte, wie das war, als der Apostel Paulus in diese mazedonische Hauptstadt kam. War eine Metropole, er ging dann in den Basar, in den Teppichbasar, dort hat er eine Stellung angenommen, er lebte aber in sehr armseligen Verhältnissen und war noch auf Unterstützungsgaben angewiesen. Und dort ging er in die Synagoge und hat vom ersten Augenblick an dort unter seinen Volksgenossen der Juden, hat er alttestamentliche messianische Stellen ausgelegt. Und er hat in ganzer Kürze immer wieder gesagt, wenn da geschrieben steht von dem Messias, dann ist es dieser Jesus, der erst kürzlich dort am Kreuz hingerichtet wurde, dem sie die Dornenkrone ins Gesicht gezogen haben, der auferstanden ist, der in Nazareth aufgewachsen ist. Es dauerte insgesamt 4 Wochen, dann war in Thessalonich ein Hooligans-Aufstand. Da sind sie gekommen, es waren eigentlich gar keine Juden, die waren angeheuert, bezahlte Krachmacher. Die lernten so auf der Straße, dass die Fetzen flogen und dann schließlich sogar die öffentlichen Behörden, die Polizei einschreitet. Und dann schließlich sagt der Paulus, ist ein Sicherheitsrisiko. Schafft den Paulus weg, denn was der erzählt, das ist so furchtbar. Die Behörde hat festgestellt, die den Weltkreis erregen, sind auch hergekommen. Die ganze Welt machen die durcheinander mit ihrer Botschaft. Jetzt sagen Sie mal, da muss doch bei uns was falsch sein. Wenn unser Wort nicht die Menschen erregt, vielleicht haben wir alle Ecken und Kanten abgeschliffen, vielleicht sind wir feige im Bekennen. Und immer wieder nimmt Paulus auf die Bedrängnisse, auf die Spannungen Bezug, die offenbar dann in der Gemeinde anhielten, die wenigen Christen, die er zurückließ, die waren gehasst und gejagt. Also, dass Sie es noch einmal wissen, unsere Welt ist keine christliche Welt. So war es in allen Jahrhunderten vor uns. Auch wenn viele den Namen Christi tragen, sind doch viele Feinde des Kreuzes Christi. So steht es mal in der Bibel. Und diese Welt muss noch gerichtet werden. Da muss noch erst die Scheidung kommen. Und immer wieder, und jetzt haben Sie es vielleicht in Erinnerung bei sich, wie das auch unter Kollegen oder in der Familie oder in Freundeskreisen oder manchmal auch bei einer missionarischen Aktion mit einer unheimlichen Gehässigkeit losbrechen kann. Eine Feindschaft. Wissen Sie, wenn es um uns geht, das stimmt, wenn einer sagt, warum guckst du immer so ernst und warum schreist du so laut? Man kann ja alles korrigieren, wenn das der Grund wäre des Ärgers, den man bereitet. Aber oft ist doch die Sache, dass Jesus gehasst wird. Und Menschen spüren ganz, ganz genau, jetzt ist eine Wende nötig. Was ist die Wende? Paulus beschreibt im Thessalonicher Brief. Ihr seid bekehrt worden von den Abgöttern. Das war nicht bloß irgend so eine Taufe, wo man mal euch betupft hat mit ein paar Wassertropfen, sondern eurem Leben ist eine Wende gewesen, wo ihr Jesus allein nun folgen wollt, mit Haut und Haar, mit all eurem Lebenswillen wollt ihr Jesus dienen. Und warum ist die Feindschaft so groß? Weil diese Welt Jesus keinen Raum gibt. Sie nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also lassen wir es auf der einen Seite stehen. Das ist umstritten, da ist eine Feindschaft, da ist ein Widerstand da. Und auf der anderen Seite sagt Paulus in dem Thessalonicher Brief, ich mache so ein bisschen Bibelkunde noch, Bibelstunde mit Ihnen, aber es tut ja gut, wenn wir uns der Bibel besser auskennen. So das heimliche Thema, mit dem ich auch vorhin Sie gegrüßt habe, mit diesem Eingangswort. Wir sind nicht die, die schlafen, sondern wir sind wach und nüchtern und Leute, wir haben einen Helm und einen Panzer und eine Rüstung und wir stehen im Kampf. Wir haben eine Hoffnung, das ist das Entscheidende. Jetzt haben wir viel Auseinandersetzung. Jetzt haben wir viele Nachteile. Wir werden gedrückt und getreten. Aber wir haben eine königliche Hoffnung. Und die Hoffnung, was ist die? Die Hoffnung ist nicht etwas, sondern er. Wir gehen auf die Begegnung mit Jesus zu. Wir werden ihn erleben. Und das entfaltet er so wunderbar. Ich habe die Predigt heute überschrieben. Einen starken Schutz haben wir unter Jesus. Wir haben eine Zuflucht. Er hat alle Macht. Er kann uns bergen. Er kann uns tragen in seiner Hand. Er kann uns führen und leiden. Er nimmt uns die Angst weg und er lässt uns sicher und geborgen sein. Und immer wieder ruft er das den Leuten in Erinnerung, den Thessaloniern. Ihr seid noch so eine klitzekleine Gemeinde, aber über euch strahlt die Sonne, die nicht mehr untergehen kann. Behaltet das doch. Wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Auch wenn es heute mal bedrängt zugehen mag. Und das kann sein, dass Christen durch viel Traurigkeit gehen und durch Bedrängnis und durch Nöte. Aber ihr seid doch die Leute der Zukunft, ihr habt eine große Zuversicht vor euch. Und aus dem entfaltet Paulus nun Verschiedenes. Ich will nur 3 Sachen herausgreifen. Das Erste, betet. Betet. Ich weiß nicht, warum Christen so wenig die Kraft des Gebetes glauben. Wissen Sie, dass Gott nach Ihrem Gebet handeln will? Wenn Sie das wirklich ernst nehmen würden, würden Sie noch ganz anders beten. In unserer Zeit heute sind die Proteste Mode oder Sitzblockaden oder was man macht, Hausbesetzungen oder sonstige lautstarke Aktionen. Nur so kann man was erreichen. Nein, Christen wissen, wir haben noch wirksamere Mittel. Das Gebet, auch übrigens das Gebet für die Regierenden. Das ist ein großer Beitrag, den Christen leisten für die öffentlichen Dienste, für den Frieden. Und das Gebet ist solch eine Macht. Paulus ruft die kleine Schar, es waren sicher nur ganz wenig Gläubige in Thessaloniki. Es ist gar nicht wichtig, wie viele sind. Warum lassen wir uns immer von den Zahlen so beeindrucken? Ein paar Leute, aber die beten können, die anhaltend beten können, die verändern die Welt. Wie viel Zeit nehmen Sie sich fürs Gebet? Sie dürfen für Ihre Schwierigkeiten beten, aber Sie dürfen noch viel weiter hinausgreifen in der Fürbitte. Ich war ja vor einigen Wochen zu einer kurzen Begegnung in Burma und ich habe mir es wieder von den Christen dort erzählen lassen. Die Geschichte, die ich kannte, es gibt auch ein Buch drüber, über den Missionar Jim Fraser, der dort im Grenzgebiet zwischen Burma und China das Volk der Lisu missionieren wollte. Und es war unsagbar schwer, entbehrungsreich. Der Widerstand war so groß. Und dann kamen noch Krankheiten bei ihm dazu. Es kam Enttäuschung dazu. Die wenigen Christen hatten auch keinen Mut, richtig weiterzumachen. Und Fraser sagte mir, ich darf nicht aufgeben. Ich darf nicht aufgeben. Warum läuft denn das so schwer? Es ist ein ganzes Buch, die Biografie von Jim Fraser einmal zu lesen. Dann hat er in einer Post, die ihm geschickt wurde, einen kleinen Artikel gefunden, dass das ein Geisteskampf wäre mit den dämonischen Teufelsmächten, wenn das Evangelium zu Menschen gebracht wird, die Christus noch nicht gehörten. Und da ist in der Hölle Großalarm. Das will der Teufel nicht, dass Menschen zu Jesus kommen. Und dem Jim Fraser fiel es wie Schuppen von den Augen. Man hat es ja irgendwo mal gehört, aber so richtig praktiziert, es war einem ja nie bewusst. Man hat immer gemeint, Evangelisation, das ist eben die Frage, wenn ich einen richtigen Top-Evangelisten habe, dann müssen ja Leute auch zum Glauben kommen. Dass das ein Geisteskampf ist, wo Jesus selber in seiner ganzen Macht vom Himmel her den Sperrriegel vom Herzen der Menschen wegzieht. Wo der böse Feind zurückgedrängt wird. Jim Fraser hat den Gebetskreis, den seine Mutter in der Heimat organisiert hat. Es waren ganz einfache, schlichte Leute. Dieser Gebetskreis hat die große Schlacht entschieden. Und dass heute in Südostasien das Lisu-Volk zum großen Teil bekennende Bibelchristen sind, das haben die paar Beter bewirkt. Und sie können das, ob sie auf dem Krankenbett liegen, Sie können eingreifen durch Ihr Gebet. Und da ist es nicht wichtig, dass Sie irgendeinen Trick berücksichtigen beim Gebet. Das Gebet ist das Reden eines Kindes mit dem Vater. Ganz schlicht, wir sagen dem Vater einfach, wir brauchen auch nicht viel Worte machen. Es muss auch gar kein langes Gebet sein. Wir können ganz schlicht und natürlich beten. Aber durch das Gebet erreichen wir so ungeheuer viel. Und das ist so wichtig. Paulus richtet den Blick der Gemeinde von Thessaloniki auf die Aufgabe. Jetzt betet doch ihr, dass das Wort des Herrn laufe. Das Wort des Herrn, was ist denn das? Das Evangelium, die Jesusgeschichte, die wunderbare Tatsache, dass durch den Opfertod Jesu wir Vergebung der Schuld bekommen, dass Menschen neu werden durch das Evangelium, dass das läuft. Also wie ein Motor läuft das Evangelium. Nicht wir müssen dem Evangelium aufhelfen, sondern das Evangelium ist eine ganz große Macht, ein Motor. Wenn der einmal in Gang gekommen ist, dann läuft er. In der Missionsgeschichte, ich könnte Ihnen jetzt Geschichten erzählen, ist es passiert, dass Missionare, in Indien kenne ich allein zwei Plätze, da ist nie ein Missionar hingekommen, wie der erste hingekommen ist, gab es dort so eine Christengemeinde. Bloß weil irgendwo einer der Inder Neues Testament bekam. Und dann lief das Wort. Also heute überlegt man sich immer wieder, wie man schlafende, tote Gemeinden zum Leben erwecken kann. Gibt's tolle Ideen. Ich schlackere mit den Ohren, was alles heute möglich ist, wie man Gemeinden beleben kann. Mein Rezept ist biblisch simpel. Und ich weiß, dass es so durch Jahrhunderte hindurch funktioniert hat, wo Menschen die Bibel, das Wort Gottes in die Hand nehmen und nicht drüber theologisieren, sondern ganz schlichtes Lesen, wie hungrige Brot essen, einfach so das Wort Gottes miteinander lesen, geschieht eine Revolution des Reiches Gottes. Und da wird eine Gemeinde erweckt. Das Wort Gottes läuft. Und da muss man es nicht mit allerhand Mätzchen und Witzchen erst aktuell machen oder aktualisieren oder witzig oder spaßig machen. Das läuft. Und das ist plötzlich die Botschaft. Bete doch dafür, bete doch, dass das Wort des Herrn laufe. Ich möchte das heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Ich will ganz anders eintreten. Und wenn Gott mir noch ein paar Jahre in diesem Leben lässt, dann möchte ich beten, dass das Evangelium läuft, wie der Christian Gottlob Barth von seinem Zimmerchen in Calw aus die Sache des Reiches Gottes durch Gebet und Briefe befördert hat. Und es läuft und läuft und läuft. Ich habe vorhin dieses Lied Sie singen lassen am Anfang von Heinrich Zeller, der aus Hohenendringen bei Tübingen stammt und dann diese Schule für schwierige Kinder aus sozial schwachen Familien in Beugen im Schloss übernommen hat. Das war damals ein völlig heruntergekommener Bau. Und das sagt ja dieses Lied, was die Pädagogik von Heinrich Zeller war. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Wenn diese Kinder das Wort Gottes hören, werden sie anders. Zeller war zuerst verzweifelt, wie tief das drinsteckt. Er hat das so anschaulich erzählt, wie er einem Kind bloß den Buchstaben A beibringen wollte und er sagt, ich bin ausgeflippt, also mit anderen Worten damals gesagt. Aber das ist also schon immer so gewesen, wie unsere Erzieher ja heute auch sagen, dass die heutige Jugend. Und dann hat er gemerkt, das Wort Gottes ist eine wahnsinnige Macht, eine Kraft Gottes, die macht Menschen selig. Sie erzählten von ihm, der hat biblische Geschichten so erzählt, dass die Kinder gemeint haben, das läuft vor ihnen gerade ab. Der konnte so spannend erzählen. Das Wort wurde lebendig für die Kinder. Und als dann im Alter Pestalozzi kam, der ja gescheitert war mit seinem großen pädagogischen Werk, saß er da. Das ist interessant, ich habe es heute Morgen nochmal aufgeschlagen, in der Geschichte Beugens, und liefen ihm die Tränen die Backen runter und sagte, Hüt haben sie für mich predigt. Es war für mich, weil Zeller so sagte, dass man eine Lebensverbindung mit Jesus braucht. Dann sagt er nur, das, was ihnen Gott geschenkt hat, habe ich im Leben verwirklichen wollen und mir ist nicht gelungen. Dass Menschen verändert wurden. Ich glaube nicht, dass einer von uns die Macht hat, Menschen zu verändern, wenn es das Wort Gottes nicht erreicht. Jetzt beten Sie doch, beten Sie doch. Ich kannte eine alte Frau, die mir sehr lieb und teuer war, und die wurde sehr schwer krank und noch im Alter in ihren schrecklichen Schmerzen hat man ihr die härtesten Schmerzmittel gegeben. Da hat sie immer wieder gestöhnt in ihren Schmerzen. Man wusste gar nicht, die sind noch da. Ruth, Ruth, Ruthlein. Ich habe den Verwandten gefragt, was ist das denn? Dann erzählten sie, eine Studentin, eine Enkelin, die unter die Räder gekommen ist, wie das heute so geht, die Spur hat sich verloren. Wenn da noch einer betet, wer betet für sie, dass das Wort des Herrn läuft, in ihrem Leben eine Macht wird? Ich weiß nicht, ob das Wort Gottes bei ihnen läuft, man kann auch die stille Zeit so herunterspulen, dass man froh ist, wenn man den Deckel zuschlägt. Läuft das Wort Gottes so, dass es sie den Tag übertreibt? Zweitens, wir wollen was anderes noch herausgreifen. Sie sehen, man muss sich beschränken. Man könnte endlos weitermachen. Das nächste, vertraut. Vertraut. Das ist jetzt der Vers 3. Ja, was ist denn das? Der Böse, der wird euch bewahren vor dem Bösen. Ist das das Böse oder der Böse? Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Die Realität des Teufels ist doch da. Gucken Sie sich das an, vor zwei Tagen, wie der Soldat errichtet hat, wie er dabei war, wie 1200 Bosnier erschossen wurden. Das ist die Realität des Teufels. Wenn Sie Ihr eigenes Leben betrachten, wissen Sie die Realität des Teufels. Sie wissen, eine Großmacht, nicht mit den Bildern, wie man ihn malt, sondern eine Großmacht, die uns von Gott wegreißt. Gucken Sie mal an, was in wenigen Jahren in unserer württembergischen Kirche an geistlichem Leben zerstört werden konnte. Es hätte keine weltliche atheistische Macht fertigbringen können als die Macht der Finsternis. Wie viele Leute um Sie her einmal fröhlich im Glauben mit Jesus begonnen haben und heute nichts mehr wissen wollen. Sie sind Feinde Christi. In keiner Verfolgung ist das so gelungen, wie es der Feind kann, in den Stunden auch, wie bei uns, des Wohlstands, wo man im Überfluss hat, im Reichtum, wo es uns gut geht, wo keine Anfechtung mehr da ist, wo man schläfrig wird, wo eine tote Christenheit sich im Schlaf der Sicherheit wiegt. Uns kann doch nichts mehr passieren. Wir sind doch geborgen. Wissen Sie das eigentlich, ob Ihr Glaube nicht zerbricht? Wissen Sie eigentlich, ob Sie in den Versuchungen standhalten? Keiner von Ihnen, der hier jetzt sitzt, hat nicht in den letzten 48 Stunden schlimmste Versuchungen hinter sich. Ich weiß gar nicht, ob Sie sie bestanden haben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Auch wir haben so gesagt, eigentlich jetzt von Christen alles tolerierbar. Keine Sünde, die man mehr ausnehmen kann. Wissen Sie, dass darum Ihr geistliches Leben brach liegt? Und da kann man Angst kriegen, wie soll ich mich denn da durchretten können? Wir gehen mal wieder auf den Thessalonicher Brief, es ist immer wieder gut, im Zusammenhang das zu sehen. Im zweiten Kapitel nennt Paulus diese Macht des Bösen den Antichristen. Ach so, was ist der Antichrist? Johannesbrief heißt, es sind schon viele Antichristusse da, schon in der Urchristenheit haben sie getobt. Wie beim Eisberg, da kommt immer wieder eine andere Seite zum Vorschein. Die wiedergöttliche Macht unter uns. Das, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 steht, vom Mensch der Bosheit, dem Sohn des Verderbens, der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Die Stelle erschüttert mich ja immer wieder, wenn ich über den Platz beim Felsendom in Jerusalem gehe. Ist es der Islam? Also, wir wollen gar nicht sagen, dass er dort ist. Wir sehen, dass diese antichristliche Macht sich in frommem Gewand unter uns genauso auftut. Und will die Christusbotschaft verdunkeln, da gibt es verschiedene Wörter, da heißt der Frevler, dann heißt der Betrüger, dann heißt der Verführer. Da wird die Christusbotschaft verdunkelt und was kann ich tun? Sie können sich nicht schützen, bloß setzen Sie Ihr Vertrauen ganz stark auf den auferstandenen lebendigen Herrn. Und darum habe ich mit Ihnen heute Luthers Morgensegen beten wollen. Dass der böse Feind keine Macht mehr an mir findet. Herr Jesus, du kannst mich bewahren. Lass mich meine himmlische Berufung nicht verspielen. Wegen ein paar irdischer Vorteile. Hilf mir, dass ich treu bin. Bewahre Herzen und Verstand und Sinne in dir. Dass nicht die durchgehen wie beim scheuen Gaul, meine Sinne. Sondern dass sie unter deiner Zucht bleiben. Herr, ich will doch dir Ehre bereiten, ich will dich preisen mit meinem Leibe, nicht mit meinem Munde, mit meinem Leibe und mit meinem ganzen Wesen. Vertraut auf den Herrn und bergt euch unter seinem starken Schutz. Da steht da, der Herr ist treu, der wird euch bewahren, stärken und bewahren vor dem Bösen. Und noch das Letzte, gehorcht. Wir waren neulich zusammen im Hofackerkreis und haben uns überlegt, welches Thema man für das nächstjährige Hofackertreffen geben kann. Und da war dann ein Thema vorgeschlagen, wo das kam mit dem Gehorsam. Und dann hat einer ganz richtig gesagt, das dürft ihr nicht machen, dann kommt niemand mehr. Gehorsam ist in unserer Zeit verpönt. Es ist interessant, wie wir von solchen Zeitströmungen angestiegen sind. Es wird auch nicht so sein im nächsten Jahr. Aber darf ich heute drüber predigen? Dass der Gehorsam eigentlich zum Glauben, zum biblischen Glauben elementar dazugehört. Gehorchen. Paulus sagt mal, er will den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Das heißt, der Glaube ist nichts für den Intellektkopf, dass man da oben grübelt und Verstandesprobleme erörtert, sondern der Glaube ist etwas für die Praxis des Lebens. Jetzt kann ich mal wieder eine spitze Formulierung machen, dass man es leichter behalten kann. Weder die Macht des atheistischen Kommunismus, noch alle Bibelkritik zusammengenommen, noch aller Spott und alle Verfolgung, kann in der Christenheit so viel Schaden anrichten, wie das Problem, dass man den Glauben nicht ins Leben bringt. Sehen Sie, man kann am Sonntag da sitzen, die schönsten Lieder singen, Sie können stundenlang Halleluja rufen, aber ob es ins Leben reinkommt, ist eine andere Sache. Der Gehorsam. Dass das heute nicht aktuell ist, ist klar, wir sind mündige Leute, wir wollen selber bestimmen mit unserem eigensinnigen, trotzigen Herzen. Und darum spricht der Paulus immer sehr oft vom Gehorsam. Es kommt dauernd in seinen Briefen vor und hier im vierten Vers, wir haben das Vertrauen zu euch, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Das Wort Gottes hat uns Weisungen nicht gegeben zum Erwägen und dann zum Besinnen, sondern zum Gehorchen. Die Gebote sind eindeutig. Das achte Gebot, und das vierte Gebot, das fünfte Gebot, und das sechste Gebot, welche Sie nehmen, alle eindeutig. Sagen Sie nicht, in der Bibel sei der Wille Gottes nicht klar beschrieben. Eindeutig beschrieben. Weil die Gnade Jesu wirksam ist, kann ich in einem neuen Leben wandeln. Die Auferstehungskraft Jesu soll mich jetzt beflügeln und ich darf fröhlich meinen Weg gehen mit ihm. Sehen Sie, vom Kopf in die Praxis hinein, vom Glauben ins Leben. Und da heißt es noch so schön, zur Liebe Gottes und zur Geduld Christi, dass das ein Kennzeichen von uns wird. Ein reiches Leben darf die Gemeinde von Thessalonich leben. Kleine Gemeinde, ich wollte es Ihnen zum Schluss verdeutlichen, an einem Mann, von dem wir sonst immer sehr wenig wissen, das ist der Karl Heinrich von Bogatzky. Der sollte eigentlich Offizier werden, sein Vater war Obrist in Schlesien, aber der hatte keine Lust zum Soldat sein und dann hat er Jura studiert und da hat er schon bald gemerkt, dass seine Studenten immer so spotten über die Frömmler und dann interessiert. Und dann ist er bald nach zu Franke nach Halle gezogen, das dortige Waisenhaus. Er hätte gern gepredigt, aber er hat immer Kopfweh bekommen beim Predigen. Jetzt hoffentlich können Sie es beim Predigt hören, nicht Kopfweh. Also muss ich aufpassen. Und dann hat er eigentlich bloß so kleine Privaterbauungsstunden gehalten, in Böhmen, in Schlesien und so weiter, ist er herumgezogen und hat ein Liederkästlein gedichtet, nachdem Hiller dann auch sein Liederkästlein herausgab, sehr viel später. Aber dieser Bogatzky war in Halle und er hat das erste Missionslied gedichtet. Was ist denn das? Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. So lass dein Wort recht schnell laufen, dass überall die Völker erreicht werden. Dieser gehemmte, kränkliche Bogatzky hat durch seine Gaben an seinem Platz unheimlich viel fürs Reich Gottes wirken dürfen. Er gehört zu den ganz, ganz Großen. Sehen Sie, so kann Gott Sie gebrauchen. Mit Ihren Gaben an Ihrem Platz. Und Bogatzky war einer, der zur Fürbitte aufgerufen hat, für die, die an der Front stehen. Sie dürfen auch zur Fürbitte aufrufen für unsere gefährdete Jugend in unserer Stadt, für die Menschen und für so viel Not um uns her. Einer dieser Missionare, die damals draußen waren, von Halle, von Franke ausgesandt, war Christian Friedrich Schwarz. Den kennt man kaum. 50 Jahre als Junggeselle in Indien gewesen. Und vor dem gingen die Türen auf. Die Rajas von Tanjore, der hat ihn haben wollen als Vormund für seinen Sohn. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. An der Anfangszeit, wo die Sperre im Hinduismus so groß war vor den Christen, hat er eine Gemeinde gegründet mit 2500 Gläubigen. Die englische Kolonialregierung wollte ihn in alle diplomatischen Missionen nehmen, weil daheim Beter waren. Das Geheimnis des Reiches Gottes sind gar nicht die Leute in der Front oft, sondern die Beter im Hintergrund. Gehorcht, vertraut, betet. Amen.